Heute müsste der Podcast eigentlich heißen Fight Cancer aufs Parkett gegen Krebs. Und nein, ich spreche nicht mit einem Tänzer. Ich spreche mit einem Schwarzgurt-Darnträger des Taekwondo, der eine spannende Geschichte hinter sich hat, die zeigt, dass es nicht nur wichtig ist, selber zu versuchen, gegen den Krebs anzukämpfen, sondern dass es hilft, viele Menschen zu mobilisieren, um wirklich Leben zu retten. Deswegen bleibt dran für eine weitere Folge von
Fight Cancer im Ring gegen Krebs. Geschichten von Mut, Stärke und unbesiegbarer Hoffnung im Kampf gegen Krebs. Von und mit Natascha Bark.
Hallo Michael.
Hallo.
Schön, dass ich heute hier bei dir in der Halle zu Gast sein darf. Du bist ja gerade frisch aus dem Training raus und sitzt hier auch noch in deinem Anzug. Fangen wir doch einfach mal an. Seit wann machst du Taekwondo?
Also Taekwondo mache ich schon ziemlich lange, genauso lange, wie ich schon bei der Polizei bin. Ich habe 1992 angefangen mit Taekwondo, bin 1992 zur Polizei gegangen, seitdem durchgängig, über 30 Jahre, und es macht nach wie vor Spaß und ich habe das bisher auch ohne Pause durchgezogen.
Wahnsinn, okay. Und du hast ja jetzt gerade ein Training gegeben. Wen hast du da trainiert? Was war das für eine Klasse?
Ich habe am Tag gebe ich 3 Stunden Taekwondo. Das war jetzt sozusagen die letzte Stunde Taekwondo. Und in der letzten Stunde kommen eher die Erwachsenen oder die älteren Jugendlichen zu mir.
Ja, also ich konnte ja vorhin mal so ein bisschen mit zuschauen. War schon beeindruckend. Wir sind ja heute hier, oder ich bin ja heute hier, weil es geht mal wieder um das K-Wort, um Krebs. Und der Grund, warum ich auch so jetzt das Interview mit dir so spannend finde, ist, das, was ich gelesen habe, ich habe ja so ein bisschen recherchiert, zeigt, du hast ja wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen Krebs zu besiegen. Aber erzähl doch mal erstmal, wann ist der gekommen oder wo hast du es gemerkt?
Wie gesagt, ich ziehe Taekwondo durch ohne Pause, auch während meinen Krebstherapien, Chemotherapien zwischendurch. Mit Glatze bin ich ins Training gegangen, habe da mich abgekämpft, weil ich es einfach gebraucht habe. Und ich habe dann irgendwann Anfang 2005 gemerkt, Mitte 2005 habe ich gemerkt, beim Aufstieg auf den Berg, dass mir die Luft weggegangen ist plötzlich.
Okay.
Und im Training hatte ich auch Sauerstoffmangel. Plötzlich hatte ich so eine komische Gesichtsfarbe. Ist ein bisschen, hat aus dem Kontaktsport zu tun, Taekwondo. Und wenn man dann plötzlich blaue Flecken am Oberkörper hat, dann ist es ein bisschen eigenartig. Und das hat mich dazu bewegt, doch mal zum Arzt zu gehen, dass er mal meine Blutwerte checkt.
Das war 2005?
Ja.
Da warst du noch relativ am Anfang auch deiner Polizeikarriere oder ähnliches, oder?
Naja, gut, da war ich jetzt 13 Jahre schon bei der Polizei.
Okay. Ach so, doch.
Und genau, es war Anfang, sagen wir konkret, die Diagnose dann war November 2005.
Ja.
Im Oktober habe ich diese Atemschwierigkeiten gehabt und dann ging es eigentlich schon los, dass ich zu meinem Hausarzt gegangen bin. Und da bin ich dann nachmittags hin und habe gesagt, das ist ein Freund von mir, lieber Erich, überprüf mal meine Blutwerte.
Ja.
Dann hat er auch noch unter anderem mit Ultraschall die Organe untersucht, da nichts feststellen können. Klar, ich war ein bisschen fahl im Gesicht, aber meist kann dann mal passieren. Selbst Solarium hat nicht geholfen, darum war ich mir die ganze Sache nicht ganz so sicher. Und dann war auch, ich habe dann auch gedacht, wenn ich jetzt irgendwas habe, mir ab in die Sauna. Im Nachhinein wurde mir gesagt, es ist lebensgefährlich gewesen, in die Sauna zu gehen. Aber meine Blutgefäße sind stabil, deswegen war das in Ordnung. Aber dann nachmittags habe ich Blut abgegeben und noch in der Nacht am selben Tag mich dann angerufen worden von meinem Hausarzt, weil die Laborwerte da waren. Und bei bösartigen Geschichten, da werden die Patienten sofort verständigt. Und in der Nacht hat er mir noch mitgeteilt, ich muss unbedingt am nächsten Tag ins Schwammiger Krankenhaus zum Experten zur Onkologie.
Und was war dann die Diagnose?
Die Diagnose ging noch gar nicht, ich war noch ganz so sicher, weil die haben erst einmal mein Knochenmark punktiert, sehr schmerzhaft. Anhand der Blutwerte, ich bin schon der Meinung, dass die Ärzte relativ früh erkannt haben, was ist, aber sie sind auch sehr, sehr behutsam vorgegangen, haben erstmal gesagt, gar nicht so schlimm. Ja, aber man muss es im Auge behalten, es könnte schon in die Richtung Leukämie gehen, wissen wir aber nicht. Und dann war die Punktion vorbei und dann musste ich erstmal nach Hause und da habe ich gleich mal Kontakt mit meinen Eltern aufgenommen und habe schon beim Nachhausefahren gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, ich glaube, das wird was Schlimmeres. Und in der Tat, ich bin dann angerufen worden. Dann hat der Arzt, der mich punktiert hat, er gleich klipp und klar gesagt, Herr Laumer, Sie haben akute myeloische Leukämie. Die führt unmittelbar zum Tode, wenn man sie nicht behandelt. Wir müssen sofort mit Chemotherapie anfangen. Und das war also der Einstieg. Und da ist man erstmal im Schockzustand.
Ja.
Man begreift es nicht, man versteht es nicht. Man fällt so ein tiefes Loch. Und ich war Gott sei Dank nicht alleine. Meine Eltern waren um mich herum und wir haben uns gegenseitig getröstet und auch aufgebaut. Und eigentlich war auch hier schon ganz klar, aufgeben ist keine Lösung.
Wahnsinn. Also diese Diagnose, ich meine, akute myolische Leukämie, mit der Aussage, die führt direkt zum Tod, wenn wir nichts tun. Das heißt ja dann auch wirklich, du hattest was, 24 Stunden Zeit zu packen und dann wieder zurück ins Krankenhaus, oder?
Das war sogar schneller. Innerhalb, okay. Ich glaube, am Mittags bin ich angerufen worden, nachmittags musste ich schon ins Krankenhaus. Und das ein bisschen Blöde war, dass am Freitag war eben die Diagnose und ab ins Krankenhaus. Aber erst am Montag hatte mir gesagt, dass wir mit der Chemo anfangen können. Das Wochenende war ziemlich hart. Ich habe dann auch Beruhigungsmittel genommen, weil ich konnte auch nicht schlafen, selbstverständlich natürlich nicht. Und es hat mich schon sehr beschäftigt. Und ich wollte eigentlich, dass es bald losgeht, sofort losgeht. Ich will sofort mit dem Kampf anfangen. Und ich konnte es kaum erwarten, ja, dass endlich die Chemo in mich hineinfließt. Ich wusste, es ist Gift, aber das Gift vernichtet alle bösen Krebszellen und das war mir wichtig und die Warterei war schon hart.
Dieses Gefühl, ins Tun zu kommen, ne? Dass du eine Chance hast, mit der Therapie anzufangen, das war wichtig.
Ja, also eben, genau. Und das Gute war in meinem Zustand, ich war jung, Nichtraucher, habe gesund gelebt, immer noch natürlich und war sportlich und nehme, ich hatte auch keine Bedenken vor den Nebenwirkungen von der Chemotherapie, weil ich mich stark gefühlt habe, trotz der Symptome. Und bin relativ guter Dinge reingegangen, schon mit einem gewissen Respekt und ein bisschen Angst natürlich auch, mulmiges Gefühl. Aber das Gute war auch, dass die Ärzte gut mit solchen Krebspatienten umgehen können. Also die sind eher aufbauend, ja, und haben auch Verständnis, nehmen sich auch Zeit. Und das Wichtige war in meinem Fall, also ich kann es nur jedem empfehlen, offen damit umzugehen. Auch mit dem Freundeskreis, mit Verwandten und Bekannten, ja, nichts verheimlichen, weil dadurch haben viele angerufen, viele mit mir gesprochen und durch das Reden, ja, das hat mir sehr viel geholfen, dass man dann auch mit dem Reden, mit dem Beschreiben, was war und was kommen wird, auch selber begreift, jetzt geht's dann los und was kommt auf mich zu und wie sind die Chancen.
Wie war das für dich? Weil du sagtest ja, am Anfang haben sie gesagt, machen Sie sich mal noch keine Sorgen, da haben die Ärzte das so den Ball noch flach gehalten. Bis dann die Diagnose kam. Warum frage ich? Weil bei mir war das ähnlich. Dann war so, ja, da ist ein Tumor, aber muss nicht. Und dann, ja, da ist ein Schatten aber auf der Leber, aber das kann auch was gutartig sein. Ich persönlich habe mich total geärgert dann danach. Ich hätte es gerne irgendwie gleich den Hammer gehabt, weil sonst war für mich war immer so Hoffnung und dann nee, doch nicht. Hoffnung und dann nee, doch nicht. Wie war das für dich?
Also ich habe ganz schnell gemerkt, wo er gemeint hat, der Arzt ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, heißt, die akute myeloische Leukämie ist eine Form der Leukämie. Es gibt auch eine chronische Leukämie oder andere Blutkrebsarten. Und die akute myeloische Leukämie ist sehr aggressiv, aber man weiß, mit Chemotherapie kann man die ganz gut bekämpfen. Hat aber auch den Haken, die akute myeloische ist gut behandelbar, aber das Risiko, dass sie wiederkommt, ist sehr hoch. Heißt in der Zukunft, man braucht eher Transplantation. Das war mir da bis dahin noch gar nicht bewusst, weil ich habe dann auch ein bisschen mich informiert, wobei, da bin ich mal vorsichtig, ich bin so mit einer gesunden Naivität daran gegangen, weil ich mich zu sehr informiert hätte, was alles passieren könnte, was das bedeutet, auch für die Zukunft. Da macht man sich unnötig Ängste. Ich würde einfach sagen, lebe in der Gegenwart, genieße jede Stunde so ungefähr und das Ärzteteam schafft das schon. Man muss einfach den Ärzten vertrauen, sein Leben in die Hände der Ärzte geben. Und ich war einfach auch in einer optimalen Umgebung, was das angeht. Ich war jetzt nicht in Brasilien oder in Afrika, sondern ich war in München, später auf dem Großhadener Klinikum. Da sitzen die Experten, die Koryphäen, die sich in dem Fall auch mit Leukämie sehr gut auskennen. Und das hat mir sehr geholfen.
Ja, also das kann ich verstehen. Es ist so dieses, es hätte auch noch schlimmer kommen können. Ne? Und das kann ich nur bestätigen. Das ist so ein Gedanke, dass man nicht in so ein Selbstmitleid fällt, sondern eher so dieses, okay, ist eine blöde Diagnose, braucht echt kein Mensch, aber es hätte auch noch schlimmer kommen können. Also kämpfe ich dagegen an. War das auch so bei dir?
Ja, eigentlich schon. Also, wie gesagt, ich habe mich ja relativ gut gefühlt. Mich hat es bloß genervt. Ich habe eine fahle Gesichtshaut, habe Blutungen, also blaue Flecke, die waren richtig groß, sind wieder weggegangen. Aber ich konnte mich bewegen, ich konnte essen. Also ich konnte eigentlich am Leben schon teilnehmen, aber jeder kam mal zu mir, du siehst völlig gut aus. Ja? Und hey, wieso atmest du so schwer? Ja, ich kann halt einfach nicht richtig atmen. Grundsätzlich sage ich mal, und dann mit der, relativ positiven Einstellung da auch in die Sache ranzugehen, also meine Devise war, aufgeben ist keine Option, sondern so das so durchzuziehen, so lange, wie es nur geht. Und ich hatte so rückblickend eigentlich nie so richtig die Todesangst. Ich hatte nur ein mulmiges Gefühl und habe auch nicht irgendwie gedacht, jetzt ist es vorbei, sondern was ist der nächste Schritt?
Mm. Ja, verständlich. Und dann hattest du eine Chemo bekommen? Eine oder mehrere?
Also man fängt da an mit einer Chemo, mit einer, sage ich mal, einer mittelschweren Chemo, wenn man das so bezeichnen kann, um zu testen, wie denn die Krebszellen reagieren. Und nach der ersten Chemo haben sie das nochmal kontrolliert und gesagt, na, es hat gar nichts gebracht. Das war so der erste Tiefschlag. Ich habe gedacht, sieht doch gar nicht mal so gut aus. Aber dann nach der zweiten Chemo hatte ich dann einen Volltreffer gelandet mit einer Vollremission. Die haben gesagt, hey, zweite Chemo, wir haben ihre Knochenmark angeschaut, sie sind krebsfrei. Aber nichtsdestotrotz, um den Nagel fest in die Wand zu hauen, brauchen wir noch weitere 3 Chemos.
Mhm.
Danach im Anschluss, damit es sicher ist. Und dann haben sie mir schon gesagt, Herr Laumer, rechnen Sie sich darauf ein, wenn Sie wirklich gesund werden wollen, brauchen wir eine Knochenmarkstransplantation.
Trotz dessen, dass nach dieser Chemo du dann eigentlich krebsfrei warst.
Ja, ich war dann krebsfrei, habe wieder am Training teilgenommen. Gut, ich sah halt aus wie ein Krebspatient mit der Glatze, aber es hat mich jetzt, bei den Männern ist es nicht so schlimm wie bei den Frauen, wenn die ihre Haare verlieren wahrscheinlich. Also mir war das relativ egal. Und, und dann habe ich mir aber schon Gedanken gemacht, na gut, was heißt das Transplantation? Und ich hatte dann auch einen Freund beim Taekwondo, immer noch einen Freund, der ist zufälligerweise der Chef der Aktion Knochenmarkstiftung Bayern und von der AKB hier in Gauting. Der hat dann gleich, wo er gehört hat, hey, der Michael, hat sich umgesprochen, hat Leukämie. Er hat gesagt, oh, das ist ja mein Fachgebiet. Dann hat er mich sofort informiert bei meinen Ärzten und so weiter, hat mir sofort beratschlagen zur Seite, ist er mir gestanden und hat mir auch geholfen, da durchzugehen. Und der hat aber gleich gemerkt, für Leukämie-Patienten ist es wichtig zu transplantieren. Wir brauchen für dich einen passenden Spender. Und der hat dann die weltweite Datei reingeschaut und gleich festgestellt und hat mir dann irgendwann gesagt, nach der dritten Chemo, ich war in voller Remission, war relativ gechillt, hat zu mir gesagt, na gut, Transplantation wäre schon wichtig, weil das ist das Sichere eigentlich. Was andere, wenn man Rückfall da ist, ganz schlecht. Also Transplantation ist wichtig. Und dann hat er mir mal gesagt, ja Michael, wir finden leider keinen passenden Spender für dich. In 80% der Fälle findet man einen Spender, in 20% der Fälle nicht.
Ich und du warst
einer. Denen, die war anscheinend einzigartig sind auf der gesamten Welt. Und dann hat er mir aber gesagt, aber wir haben noch andere Möglichkeiten. Aber das hat er mir noch gar nicht so richtig gesagt.
Okay, bevor wir da in die anderen Möglichkeiten reingehen. Ja. Das ist auch so ein Moment, ganz häufig wäre man gern was Besonderes. In solchen Fällen wäre man gern einfach alle, ne? Wäre man gerne einer von den 80%. Ja, mir ging das so bei einer Reaktion auf eine Transfusion, die ich bekommen habe. Da hieß es, eine von 1000 hat die Nebenwirkung. Tschakka, ich hatte einen allergischen Schock und bin dann abends in die Notaufnahme gleich noch gegangen. Also deswegen, das sind immer so die Momente, wo man denkt, ich wäre gern die anderen 1000, also die anderen 999 oder die anderen 80%. Okay, aber das war dann das Thema, wo es dann losging mit der Typisierungsaktion, oder?
Ja, genau.
Oder welche anderen Möglichkeiten?
Genau, weil das war es. Deswegen hat er gesagt, mein Freund, der hat mir gesagt, der Dr. Hans Knabe, hat mir gesagt, es gibt noch andere Möglichkeiten. Also, wir brauchen eine Typisierungsaktion. Heißt, wir müssen eine Aktion auf die Beine stellen, wo viele Menschen kommen und dann Blut abgeben, um dann irgendwann später festzustellen, könnten die Merkmale, die wir für Transplantation brauchen, übereinstimmen mit Michael oder nicht. Und dann war, eben weil ich bei der Polizei bin, mein Vater bei der Berufsfeuerwehr München ist oder damals war, hat man eine Riesengemeinschaft und hat dann eben das in der Event-Arena hier in München eben eine Typisierungsaktion auf die Beine gestellt, mit vielen helfenden Händen. Es war eine riesen Taekwondo-Vorführung geplant, Feuerwehrvorführung, Polizei war da mit Hundeführer, haben das veröffentlicht natürlich, sämtliche Medien wurden angeschrieben, auch der Ministerpräsident damals, der Dr. Günter Beckstein, der war mein Schirmherr dieser Aktion, klar, weil es ein Polizeibeamter war und dann ist vieles ins Rollen gekommen. Insgesamt waren, so wie ich mich erinnern kann, 4000 Typisierungen an einem Tag, von morgens bis abends und das ist schon selten. Ich bin auch da wahnsinnig dankbar und habe auch an allen Polizeikräften so einen Dankesbrief geschrieben und leider, kann ich ja schon
war
sagen.
War auch keiner dabei?
Leider war da keiner dabei. Aber
oh, Menno.
Das ist aber, sagen wir mal so, das hat der Dr. Hans Knabe schon ungefähr geahnt. Nur, es ist schon wichtig, es hätte einer dabei sein können. Es ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Ja.
Aber was wichtiger ist, auch im Nachgang von dieser Aktion, 2006 war das im April oder im Frühjahr, seit dieser Aktion wurden anhand dieser Typisierungsaktion 300 Menschen gerettet.
Aus den 4000?
Ja, da waren also andere, die 300 Spender waren zufällig, waren passend zu anderen Patienten, die es benötigt haben. Also es heißt jetzt nicht, wenn man jetzt krank ist und man stellt eine Typisierungsaktion auf die Beine, bringt eh nichts. Ja, es bringt nur für die anderen, sondern es kann schon sein, dass es mal einen Treffer gibt. Und jetzt ganz wichtig ist auch noch tatsächlich, also, wo ich dann in der Transplantation schon war, hat sich tatsächlich ein Spender aufgetan. Ich weiß aber nicht wo und das darf man auch nicht wissen.
Nein, nein.
Das ist Datenschutz, ich weiß es immer noch nicht. War mir auch relativ egal. Also jetzt, weil ich eh schon in der Transplantation war.
Wahnsinn, das heißt, du bist in die Transplantation gegangen, also in die Vorbereitung?
Da haben sie mir noch gar nichts gesagt. Die haben mir erst später, viel später gesagt, ja eigentlich hatten wir schon einen für dich, aber die Transplantation ist halt Also es gibt verschiedene Arten von Transplantationen. Entweder passt der Spender oder in meinem Fall, wenn ich keinen passenden Spender habe, sterbe ich früher oder später, weil das Immunsystem zusammenbricht und der kleinste Keim in der Lunge führt dann zum Tod. Oder es gibt vielleicht einen in der Familie, der passen könnte. Gab es keinen, also auch meine Familie wurde überprüft, bis auf meine Eltern. Das ist so die Notlösung, wo sie sagen, okay, zur Hälfte ist ja der Papa und der anderen Hälfte deine Mama in dir drin.
Mhm.
Also hat dann der damals der Koryphäe von Großhadern entschieden, Transplantation ja, haploident, also halbpassend, ist ein hohes Risiko. Nebenwirkungen sind intensiv, aber wenn man es schafft, schaut es gut aus. Teilweise sogar besser als beim passenden Spender, wurde mir damals gesagt. Und da kam dann mein Vater ins Spiel, der halt nur halbpassend dann mir mit meinen Merkmalen übereinstimmt.
Wahnsinn, okay. Und das, dann warst du in der Transplantation, aber dann haben sie einen Spender gefunden, dann bist du transplantiert worden oder dann ist die Transplantation durchgeführt worden. Und wie lange nach der Transplantation, also wann wurde dann nochmal eine Überprüfung gemacht, ob wirklich alles fein krebsfrei?
Das ist so ähnlich wie bei dir. Man muss regelmäßig zu Untersuchungen.
Okay.
Am Anfang, also Transplantation ist jetzt nicht vergleichbar mit Organtransplantation, mhm. weil die Knochenmarkstransplantation hat den Vorteil, wenn man mal das Knochenmark vom anderen angenommen hat, also der Körper vom anderen angenommen hat und das fremde Knochenmark quasi in einen wächst, ja, und festsetzt und dann wieder funktioniert, dann braucht man nie wieder Medikamente nehmen. Das ist das Gute.
Das heißt, du bist jetzt safe, du bist durch. Was das angeht, bist du durch.
Genau, also wenn es eine Herztransplantation oder andere Organe, die transplantiert werden, da muss man dann irgendwie so Immunsuppressivas nehmen, also damit man verhindert, dass der eigene Körper gegen das fremde Organ kämpft. Ja, da muss man quasi das Immunsystem ein bisschen drücken. Das muss man bei der Knochenmarkstransplantation eben nicht. Und das ist auch, nur mal so zur Information, ist ja nicht so, dass sie mir jetzt irgendwie meinen Körper aufschneiden und das Knochenmark dann reinsetzen. Das ist eigentlich so eine Masse, so eine gelblich-blutige Masse, die dann von meinem Vater aus dem Hüftkamm entnommen worden sind, so ungefähr 1,5 Kilo. Und die fließen dann über eine Infusion in meinen Körper rein. Und diese Zellen, die Knochenmarkszellen, finden den Weg dann selber in die entsprechenden Knochenstrukturen. Und dort wird dann das Blut gebildet. So lief die Transplantation und ich war insgesamt 6 Wochen in der Isolation wegen der Transplantation. Und dann muss ich nochmal nachfragen, wie die Frage war, wie es dann danach war.
Ja, genau. Wie ging es dann danach weiter?
Ja.
Also gerade auch im Bezug
genau,
auf
genau. Es war natürlich schon ein großer Erfolg, dass das Immunsystem wieder funktioniert hat, die Zellen angewachsen sind, die Immunzellen. Dann war die Frage, bleibt das so oder bleibt es eben nicht so? Zunächst einmal habe ich erstmal die Freiheit genossen. Ich konnte wieder essen, was ich will. Ich konnte raus in die Freiheit, ohne Maske, sonst irgendwas. Konnte wieder die Natur genießen und konnte wieder abends weggehen. Natürlich mit Maske, weil fremde Leute, wer weiß, was die mit sich schleppen, muss man ein bisschen aufpassen. Aber sonst funktionierte wieder sehr schnell alles. Aber man musste halt dann immer wöchentlich zum Bluttest gucken, wie die Werte sind. Das war dann immer so eine Sache, wie sind jetzt die Werte? Gehen die wieder in den Keller oder bleiben sie stabil? Das ist immer diese zittrige Situation. Und diese Abstände der Kontrollen, die werden dann immer länger. Und nach 7 Jahren gilt man als geheilt. Ich hatte zwischenzeitlich dann eben noch einen Schwerbehindertenausweis auch beantragt mit über 50%, weil es auch bringt seine Vorteile. Aber ich habe ihn dann 2012 wieder abgeben müssen, Gott sei Dank.
Ich wollte gerade sagen, das ist
so. Es bleibt ein Rest, also aber es sind so 30%, die ich dann noch habe, aber ich nutze ihn ja nicht. Aber mit über 50% hat man seine Vorteile, zum Beispiel, dass man, obwohl man ist fit, ja, und geht dann zur Bergstation und möchte mit der Bahn hochfahren und zeige halt einen Schwerbehindertenausweis und dann guckt er mich so an, wie über 50% sieht er noch fit aus, ja, aber.
Aber man kann halt nicht reingucken. Ne? Man sagt ja auch immer, man kann den Menschen immer nur bis zur Stirn gucken. Und also ja, ob man das jetzt macht mit dem Schwerbehindertenausweis oder nicht, aber ich finde das schon noch, du hast ja ein hohes Rückfallrisiko in der Zeit gehabt. Und das muss sich auch in irgendeiner Form irgendwo widerspiegeln. Und dieses Nervöswerden vor jeder Untersuchung, ich kann das total nachvollziehen. Mir geht es 2,5 Monate gut, bis ich meine Arzttermine mache für die vierteljährliche Nachkontrolle. Die 14 Tage, wenn ich die Termine im Kalender stehen habe, dann werde ich nervös. Die 2,5 Monate davor geht es mir super. Aber wenn der Termin mal im Kalender ist, da bin ich nervös. Aber das ist ja gut so, bis dato auch bei mir alles negativ.
Das ist ja nach wie vor so.
Ja.
Wenn ich wieder krank werde, wenn ich krank bin, wenn ich erkälte oder irgendwie Grippe habe, mit Corona war es auch so ein Ding, Aber wenn man dann mal sich krank fühlt, ist die Frage, wie kommt der Körper damit zurecht? Mhm. Bricht das Immunsystem zusammen? Oh, oh, Rückfall. Oder kämpft dein Immunsystem dagegen an? Dann zur Sicherheit lasse ich mein Blut überprüfen, sehe, hey, die Leukozyten, die steigen in die Höhe, also voll intakt im Immunsystem. Aber dennoch, wenn man sich schlecht fühlt, denkt man erst, wie lange hält es jetzt an? Es hält doch schon länger an. Was könnte es sein? Und dann macht man so selber Überprüfungen, habe ich irgendwo blaue Flecken, oder sind meine Hände, wenn man die Faust zusammenballt, ja, ganz fest, und dann die Faust schnell aufmacht, dann ist die Handfläche erstmal weiß. Und langsam wird sie wieder rot. Ja, und früher, wo ich dann die Symptome hatte, zusammengepresst, aufgemacht, wurde nicht rot. Weil eben die Blutkörperchen nicht mehr da waren, nicht ausreichend vorhanden waren. Und das sind so Tests, die man selber ab und zu noch macht, wenn man ein bisschen nervös wird.
Verstehe.
Das bleibt.
Das verstehe ich. Du hast auch gesagt, ganz am Anfang unseres Gesprächs, du hast die ganze Zeit über immer versucht zu trainieren beim Sport zu machen. Was hat der Kampfsport, was hat das Taekwondo für dich in der Zeit bedeutet? Also in der, sozusagen in der harten Phase des Krebses.
Taekwondo ist eine Stütze gewesen zu der Zeit. Für mich ist es so eine Art Lifestyle auch, aber auch, wie soll man sagen, man fühlt sich stärker durch das Taekwondo. Taekwondo hat es nicht, was wir für Taekwondo betreiben, heißt es nicht, ab in den Ring kämpfen, jemanden zusammenschlagen, gewinnen, sondern man kämpft sehr viel mit sich selbst und spürt seinen Körper. Und dieses Körperspüren brauche ich regelmäßig, damit ich weiß, ich habe es noch drauf, mein Körper ist noch kräftig genug. Und das schöne Gefühl eben nach dem Training kommt man wieder runter in eine Cool-Down-Phase. Und das sind teilweise auch was damit zu tun, dass Glückshormone produziert werden, sonst irgendwas. Und das genieße ich und das brauche ich. Und das hat auch während der Zeit in der Chemophase, haben die auch alle gesagt, Herr Laumer, Sport ist wichtig. In der Isolationsstation, wo es geheißen hat, 6 Wochen oder auch 3 Monate nur in dieser Station, gab es da so ein Gerät, wo man Treppen steigen kann, neben einem Bett. Weil sämtliche Forschungsergebnisse haben gezeigt, wenn die weiß nicht, ob du das auch kennst, aber oder weißt, wenn du während der Chemotherapie, während nicht, aber danach, zwischendrin, dein Körper ein bisschen Bewegung hältst, deine Muskeln wieder stärkst oder halt aktivierst, hat es einen Effekt auf deine Gesundung, dein Gesundwerden. Und das musste mir nicht gezeigt werden. Ich fand es interessant, Treppensteigen, ich hasse Treppensteigen, also ich hätte über Liegestützen gemacht, sonst irgendwas. Aber in der Tat, die 6 Wochen, da war ich wirklich erledigt, ja. Da konnte ich nicht viel machen. Aber nach den 6 Wochen, einmal gibt es die Chemophase. Chemotherapie habe ich gut verkraftet. Zwischendrin hat man eine 3 Wochen Pause, sich zu erholen. Da habe ich Taekwondo gemacht. Ich habe nicht nur das Taekwondo gebraucht, um wieder zum Spüren, mein Körper ist fit, sondern auch die Gemeinschaft, die dann auch mich irgendwo gestärkt haben, weil sie mit mir Training gemacht haben. Danach kommt man ratschen, einfach sich auch in Gemeinschaft wohlfühlen und man hat Zuspruch bekommen und man hat auch die Bestätigung, hey, der Körper funktioniert noch. Das habe ich schon gebraucht.
Und mal für eine Stunde den Krebs vergessen.
Das ist ja das. Man kommt in eine Trainingsstätte, also man zieht sich um, hat vielleicht noch Gedanken, ab der Topo gesagt, also der Taekwondo-Anzug gesagt, ich gehe in die Fläche, der Trainer gibt mir Anweisungen, mein Kopf ist ausgeschalten. Und diese Freiheit, ja, die haben wir auch genossen. Das stimmt. Eine Stunde Taekwondo, eine Stunde danach noch mit der Gemeinschaft und dann kommt man nach Hause. Die Nächte sind halt ein bisschen eigenartig, beziehungsweise waren schwierig, wenn man dann ins Grübeln kommt.
Ja, das ist genau der Punkt. Aber genau diese Zeit im Training, wo man an nichts anderes denkt als das Training, an die Aufgaben, an die Themen, die man da gestellt bekommt, die sind so wichtig. Und ich kann das, was du sagst, nur bestätigen. Das haben mir die Ärzte auch gesagt. Machen Sie Sport so viel, wie es geht. Bewegen Sie sich. Essen Sie gut. Also ich hatte ja Darmkrebs und da haben viele auch, da gibt es, keine Ahnung, zigtausend Sachen im Internet und kein Zucker und dies nicht und sowas. Und die Ärzte alle, sie essen, worauf sie Bock haben. Sie essen, was ihnen schmeckt und je mehr, desto besser. Ne? Nicht um dick zu werden, weil haha, das schafft man während der Chemo eh nicht. Aber um einfach den Körper ausreichend mit Energie zu versorgen und auch den Spaß zu haben. Wenn ich Bock hatte auf, I don't know, auf einen Burger oder sowas, habe ich einen Burger gegessen. Egal, ob da Weißmehl und sonst was drin ist, weil ich wollte den essen. Und da haben die Ärzte alle gesagt, es ist viel wichtiger, dass man sich diese Sachen gönnt, weil der Körper ist so im Stress mit der Chemo. Oder bei mir war es dann eine OP. Mhm. Und da kann man alles, was man sich Gutes tut, um die Batterien aufzuladen, ist hilfreich.
Also vor allem das psychische Wohlbefinden. Einfach mal was mit Genuss essen, was mit Genuss trinken, was mit Genuss zu tun, obwohl man eben, erst recht, wenn man in dieser kritischen Phase steckt und der Körper so viel machen muss, muss man sich für sich, für den eigenen Kopf und für die Seele auch was gönnen. Und das war schon wichtig. Das habe ich auch gemacht. Gut, bei uns war es zum Beispiel so, Leukämie heißt ja, Immunsystem runtergedrückt, nicht so viel Nüsse essen, damals Weihnachten keine Lebkuchen, ich habe trotzdem Lebkuchen gegessen. Das hat mir so wahnsinnig gut geschmeckt. Und da habe ich ja gesagt, ich habe auch mal an der Silvester mir einen Sekt gegönnt. Ah, kein Alkohol, schlecht für die Leber, sind gerade in der Chemophase gewesen. Trotzdem ein Glas Sekt gegönnt. Und es hat so gut getan. Auch das Gefühl, jetzt war ein bisschen so, ja, ein bisschen leichter durch die Welt zu kommen. Das war schon wichtig. Und das finde ich auch für andere, die mal in so einer Situation sind, finde ich wichtig, da auch was für die Seele zu tun, unbedingt.
Ja, jeder muss für sich seinen Weg finden. Wenn einer lieber vorsichtig ist, dann ist es völlig okay. Und wenn einer sagt, meine Güte, das eine Glas Sekt wird mich nicht umbringen. Krebs ist halt eine super individuelle Sache. Jeder geht damit anders um. Ich glaube allerdings, dass gerade dieses, ich will dem entgegen was entgegenbringen. Und eins kann mir keiner erklären, dass ohne Sport es besser ist als mit Sport. Mhm. Das geht gar nicht. Also Sport hilft auf alle Fälle. Bewegung, die Muskeln und den Körper immer wieder in die Energie bringen, das hilft dann auch dem Kopf und umgekehrt. Und dann befeuert sich das.
Wobei ich glaube, also ich war von Anfang an also immer schon ein sportlicher Typ, bin auch nach Silvester junger Erwachsener, habe einen Rausch gehabt, aber ich habe mich so schlecht gefühlt, also ab am nächsten Tag in der Früh zum Joggen gegangen. Das habe ich einfach gebraucht. Und das machen bestimmt nicht alle und nicht viele. Und wenn man aber nicht diese Einstellung hat, dass Sport einfach zum Leben dazugehört, die werden es wahrscheinlich schwieriger haben. Ja. Weil dann sich erst zu animieren, wenn man nie Sport treibt, auch geraucht hat, ungesund war, ungesund gelebt hat und dann aber dann gesagt bekommt, jetzt werden in Chemotherapien Sport wäre schon wichtig. Ich glaube, die machen keinen Sport.
Ja, also ich kann es nicht beurteilen. Ich habe während der Zeit relativ wenig Kontakt zu anderen Krebspatienten haben wollen, weil ich hatte das Gefühl, das zieht mich runter. Kannst du das bestätigen? Weil ich sehe gerade deine Körpersprache, was die anderen nicht hören.
Daumen hoch. Also genau das ist genau der springende Punkt. Weil mir wurde dann angeboten über einen Bekanntenkreis, ja, wir haben da jemanden, der hat auch Leukämie gehabt. Er kann dich gerne mal besuchen und er kann dann dir erzählen, was so alles auf dich zukommt. Und das habe ich gesagt, das will ich nicht. Ich will nicht wissen, was auf mich zukommt, weil die Diagnose kam. Aber da hat mir einer gesagt, ja, 1,5 Jahre wird es dauern, bis sie dann wieder rauskommen aus dem Krankenhaus. Das war schon beschissen. Und wenn dann der mir noch sagt, ja, dann kommt das auf dich zu, wie du gerade gesagt hast, individuelle Geschichte, heißt aber auch, dass es nicht immer so läuft wie bei anderen, sondern bei dir läuft es so, beim anderen läuft es so. Und das wollte ich gar nicht wissen, das meine ich, das gebe ich auch den zukünftigen Patienten und Patientinnen mit, gesunde Naivität, macht es euch nicht ins Internet gucken, was kann alles passieren, was sind da die Nebenwirkungen, oh je, bei mir hieß es Nebenwirkungen nach der Transplantation, Halbpassen, oh, Leberschaden. Da sterben ganz viele. Oh, die Haut, die spielt verrückt. Der Darm, der bricht zusammen. Da haben wir so und so viele Todesfälle. Dann war ich beim Anthroposophen, weil ich gedacht habe, ich hole mir eine andere Meinung. Erlaub mal, nicht transplantieren. Sie sind voll Remission. Machen Sie keine Transplantation. Dann habe ich dann die Schulmediziner gefragt, bist du verrückt? Ab zur Transplantation. Das ist der einzige Weg, wo du gesund werden kannst. Und man ist dann schon in so einem Hin und Her. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich muss wohl den sauren Apfel beißen. Und ich habe aber auch auf meinen Freund gehört, der sich auskennt. Der hat andere Fachexpertinnen gefragt, Experten, und da war es klar, das musst du machen.
Also ich bin so ein Wissensfreak. Also ich wollte nicht mit anderen Menschen reden, aber ich habe Studien gelesen. Ich konnte auch während der Zeit ich hatte immer alle meine Werte im Kopf. Aber das bin ich. Also ich brauchte dieses Knowledge, um dann, wichtig war es bei mir bei den Arztgesprächen, ich bin kein Typ, der viel rumheult, aber in dem Moment, so beim Arztgespräch, war ich immer sehr down und ich habe meinem Mann dann die Fragen mitgegeben, nach dem Motto, die Sachen will ich geklärt haben, falls ich nicht sprechen kann in dem Moment, weil ich gemerkt habe, in dem Moment, wo dann wieder eine Diagnose kam, da kamen bei mir die Tränen, da war die Verzweiflung. 3 Stunden später war ich ziemlich klar im Kopf, aber nicht während der Zeit. Und deswegen habe ich erst gelesen, dann habe ich meinem Mann die Fragen gegeben, falls ich nicht fragen kann. Und dann hat er gefragt.
Ja, vor allem, ich kann mich erinnern, ein Jahr nach der Transplantation war so ein Treffen im Großhadener Klinikum für ehemalige Patientinnen und Patienten. Da war ich mit dabei und da waren am Tisch auch viele, die schon hinter sich hatten. Und dann kam man so ins Gespräch und dann hat mich gefragt, wie lange ist es bei dir her? Ja, ein Jahr, ich fühle mich topfit. Ja, das sagt ja noch gar nichts. Da musst du noch ein paar Jahre länger warten, um da sicher zu sein. Und da habe ich gedacht, stehe ich jetzt auf und haue meine rein? Oder stehe ich auf und gehe? Ich bin gegangen, weil ich gedacht habe, das gebe ich mir nicht mehr. Ja, und das auch, wenn man dann eben bei den wieder beim Bluttest war, da saß man dann in einem Behandlungsraum. Ich habe mich mit den Leuten nicht unterhalten. Ich habe den gesehen, die ging es dreckig. Und ich wollte auch gar nicht fragen, wie lange ist es her und was haben sie genau. Das wollte ich gar nicht fragen. Genau. Ich wollte nur so schnell wie möglich mein Blut abgeben, dann nach Hause, kriege mein Testergebnis mitgeteilt, alles gut, erledigt.
Kann ich total verstehen. Also auch das, jeder ist da anders, jeder wählt seinen Weg. Und das Entscheidende ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist und sagt, das ist mein Weg und mit dem komme ich jetzt klar. Wahnsinn. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ihr seid hier jetzt auch gerade parallel in Vorbereitung eines großen Turniers.
Ja, genau. Ein Turnier am 28.06., ein sogenanntes Benefizturnier. Das führe ich seit 2013 durch. Jedes Jahr, bis auf Corona-Zeit. Einmal war es in der Schweiz, dann war es zweimal in Landsberg. Ein Benefizturnier heißt zugunsten der Stiftung Aktion Knochenmark Bayern. Und die macht regelmäßig Typisierungsaktionen. Wenn jemand einen aus der Familie kennt oder aus dem Bekanntenkreis, die krank werden mit Leukämie, ab zur AKB. Weil die AKB organisiert auch Typisierungsaktionen, unterstützt das. Und wir machen das jetzt, Taekwondo-Turnier, da kommen ungefähr 400, 500 Aktive zu uns. Jeder zahlt eine Teilnahmegebühr, die geht direkt in den Spendentopf. Weil, das ist das Nächste, Typisierungsaktionen sind schon wichtig, um festzustellen, gibt es einen passenden Spender oder um den Spendertopf, weltweit Spendertopf aufzufüllen. Aber die Typisierungen an sich, um festzustellen, welche Merkmale hat er, die ja wichtig sind, die kosten Geld. Pro Person oder pro Typisierung in etwa 30 bis 40 Euro und das zahlt keiner. Nicht der Staat, nicht die Krankenversicherung, niemand. Und deswegen ist es wichtig, auch Spendengelder zu generieren und das machen wir relativ erfolgreich. Also wir haben bei 500 Aktiven immer so Spenden von 8.000 bis 10.000 Euro, weil neben den Teilnahmegebühren dann auch andere noch so spenden. Klar, Typisierungsaktionen, wenn man so Ende 17 Jahre alt ist, nicht älter als 40, 45, ja, dann kann man sich auch gerne aufnehmen lassen. Mittlerweile geht es nicht übers Blut, sondern mit Wattestäbchen über die über Speichel, Mundspeichel, dann wird man aufgenommen. Und wenn man dann irgendwann mal einen Anruf bekommt nach ein paar Jahren, hey, Sie würden jetzt passen, würden Sie sich bereit erklären, dann ist es auch nicht mehr so, dass man sagt, ab in die OP mit Knochenmark entziehen vom Hüftkamm, sondern es geht dann wie so eine Art Blutwäsche, wo man dann rechts eine Nadel reinbekommt, links eine Nadel reinkommt und dann läuft das Blut durch so ein Gerät und dann werden Stammzellen entzogen, die dann eben für den Patienten gedacht sind.
Das ist Wahnsinn, dass du das machst. Was wir nicht schaffen werden, dass diese Aufnahme live ist vor dem 28.06. Aber du machst es ja jedes Jahr. Das heißt, wer interessiert ist, kann sich das auch einfach im Netz anschauen. Im TV Planegg Kreiling, so heißt er, oder Kreiling
oder
Planegg?
TV Planegg Kreiling, erst so. Planegg, dann Kreiling. Und man kann aber auch auf die AKB.de-Seite schauen, super. AKB. Und da sind auch regelmäßig Berichte von Typisierungsaktionen oder anstehenden. Und da kann man sich gut einlesen und informieren.
Ich glaube, das war ein tolles Schlusswort, denn darum ging es ja gleich bei meiner Einführung, das Mobilisieren von Menschen, damit anderen geholfen werden kann. Michael, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
Ich danke und weiterhin viel Erfolg.
Danke sehr.
Das war Fight Cancer im Ring gegen Krebs. Wenn dich diese Folge berührt hat, teile sie und gib anderen die Kraft, weiterzukämpfen.